Werkstoff-Fühlkarton. Ein Podcast für dieses und jenes. In der heutigen 5. Folge des Podcasts hören wir eine Geschichte, die im Frühjahr 1995 in der Zwischenzeile in Osnabrück erschienen ist. Kunstraub-Thriller. Schon am frühen Morgen hatte ich mir gedacht, dass dieser Tag etwas gegen mich haben würde. Es war draußen noch nicht einmal richtig hell, aber die Vögel zwitscherten schon, als hätte sie irgendjemand um die Begleitung eines langweiligen Naturfilms gebeten. Ich hasse es, wenn der Tag noch kein Tag ist, aber die Vögel schon solch einen Radau machen. Warum ich erwacht war, blieb mir verborgen. Vermutlich musste ich aufs Klo. Also ging ich aufs Klo und weckte auf dem Weg dorthin einen ziemlich albern aussehenden Dämon mit Lederflügeln, der in der Küche gewartet hatte, um mich mitten in der Nacht zu erschrecken, dann aber selbst eingeschlafen war. Als er mich sah, bekam er ein ziemliches Grausen und war freiwillig bereit, meine Küche und den angrenzenden Stadtteil zu verlassen. Dummerweise schlief ich auf dem Klo ein, bevor ich meine Pyjamahose heruntergelassen hatte. Das bescherte mir ein paar psychoanalytisch wertvolle Träume und ein ziemlich unangenehmes Erwachen. Wenigstens war der Tag aber schon erwachsen geworden. Beim Frühstück sah ich es dann. Die Galerie war weg. Ganz offensichtlich geklaut. Die Zeichen verdichteten sich, dieser Tag wollte mir Ärger machen. »Hör mal«, schrie ich ihn an den Tag, »ich kann nicht behaupten, dass du schon mal fair gewesen wärst, aber das hier!« Ich suchte nach den passenden Worten, um meine Verachtung gegenüber dieser Gräueltat ausdrücken und dem Tag und seinen Verbündeten, die meine Galerie hatten, den Krieg erklären zu können. »Das hier, also, das geht entschieden zu weit!« Kaum zufrieden mit diesem Ausruf, überlegte ich, was nun zu tun sei. Erstmal musste ich einen Überblick gewinnen. Das könnte eine ziemliche Weile dauern, nicht etwa deshalb, weil meine Wohnung so groß wäre, sondern weil ich noch mindestens 2 Tassen Kaffee und eine Zigarette brauchte, bis ich wach war. Mit einem etwas ältlichen Stück Brot im Mund schaute ich mich um. Zumindest in der Küche vermisste ich nichts außer der Galerie. Der Dosenöffner, die silberne Gabel, meine Sammlung leerer Thunfischdosen, die Mikrowelle, die Tamponschachtel, der Fernseher, alles noch da. Es schien tatsächlich nur die Galerie zu fehlen. So war es auch. Scheiße. Ausgerechnet die Galerie. Ich musste Dolly Parton anrufen. Dolly war meine beste Freundin oder was man so beste Freundin nennt. Ich ging also zum Briefkasten, um mein Telefon zu holen. Aus irgendeinem Grunde hatte ich mir angewöhnt, mein Telefon im Briefkasten zu lagern. So kam ich wenigstens ab und an dazu, nach der Post zu sehen. Oder eben dazu zu telefonieren. Das tat ich zu der Zeit beides eher selten. Das Telefon lag unter einem Packen von Prospekten und Zetteln, die so nützliche Dinge wie thermisch behandelte Wertstoffe oder die nächste Altkindersammlung anpriesen. Briefe waren keine dabei. Dolly war gerade in der Wanne und nahm ihr wöchentliches Schlammbad. Bei ihr war ein gichtkranker Rentner, mit dem sie seit ein paar Wochen eine nicht platonische Beziehung unterhielt. Ich mochte ihn nicht besonders. Er hatte nämlich die Angewohnheit, in unpassenden Momenten eine Menge Sabber abzusondern. Dolly war bestürzt. Sie war wie ich der Ansicht, dass die Galerie mein kostbarster Besitz gewesen war. Sie versprach mir, so bald wie möglich zu kommen. Ich rief noch einen Bekannten an, dessen Telefonnummer mir komischerweise gerade einfiel. Ich hatte zwar nicht das Gefühl, dass er mir helfen könnte, aber ich bat ihn, sofort zu mir zu kommen. Keine 5 Minuten später war er da. Und um ein Haar hätte ich ihn wieder weggeschickt. Er sah aus wie ein Vertreter für Türklinken. Und das war er auch. Türklinken fehlten mir aber nicht. Meine Galerie ist weg.
Wie weg?
Geklaut.
Das ist ja ärgerlich.
Ärgerlich? Das ist das Übelste, was passieren konnte. Gib mir einen Tipp. Er schwieg, glotzte auf meine linke Brust und gab mir einen Prospekt über Türklinken. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mir behilflich sein konnte. Trotzdem legte ich mir einen Schuh auf den Kopf und gab ihm eine Tasse Kaffee. Nachdem er den Kaffee unter dem Tisch getrunken hatte, räusperte er sich.
Was ist denn das eigentlich für eine Galerie? Alte Meister?
Ja, so könnte man sagen. Lauter alte Meister.
Wow, So Rembrandt und Dürer und so? Nee, wie kommst denn darauf? Vicky Leandros, Bernd Klüver und so. Und Uschi Glas und Erik Ode.
Er schaute ziemlich enttäuscht.
Aha. In Öl?
Quatsch. Hinter Glas. In Öl würden die ganz schön matschig werden.
Ich hab gar nicht gewusst, dass Vicky Leandros und Bernd Klüver gemalt haben.
Wieso gemalt? Gesungen haben die.
Ich meine die Bilder. Du hast doch Bilder von denen.
Aber die sind doch nicht gemalt. Die sind fotografiert worden. Und die Fotos sind dann in Zeitschriften gewesen.
Ah, jetzt verstehe ich. Du hast die fotografiert.
Nee, ausgeschnitten.
Einen so dämlichen Blick wie den, den er mir jetzt zeigte, hatte ich noch nie gesehen.
Du hast illustrierten Bildchen von deutschen Uraltstars ausgeschnitten, eingerahmt und an die Wand gehängt?
Natürlich.
Und die hat man dir geklaut.
Wovon reden wir denn die ganze Zeit?
Er erhob sich, drehte seine Kaffeetasse um und stellte eine Vase darauf. Dann ging er.
Wirklich, keine große Hilfe, der Typ.
Wenig später saß ich mit Dolly in einem gestohlenen Postauto und fuhr ziellos durch die Straßen der Stadt. Uns kam keine Idee, wo wir suchen sollten. Erst als Dolly sich über den Sitz nach hinten lehnte, kamen wir ein Stück voran.
»Hier ist ein Brief für dich«,
sagte sie.
»Hätte ich mir doch denken können. Lies vor.«
In dem Brief stand etwas von abgebrochenen Streichhölzern und Tomatenketchup. Er schloss mit den Worten,
»Hoffentlich machst du blöde Schnepfe bald das Bad sauber.«
Wir fuhren also zum nächsten Sanitärfachgeschäft. Der Mann hinter dem Tresen freute sich, als er uns sah.
»Ich habe schon auf Sie gewartet, meine Damen«,
begrüßte er uns und gab mir und Dolly je einen Himbeerlutscher. Dann sagte er mit geheimnisvoller Miene,
»Die Trainingsstunden im Nordstadt-Fitnesscenter sind schon wieder teurer geworden.«
Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, aber Dolly antwortete ihm, »Dafür ist das neue Solarium aber ganz hervorragend.« Sie zwinkerte mir zu. Der Sanitärverkäufer ging nach hinten und kam mit einer Apothekentüte wieder.
»Aber erst am Sonntag aufmachen«,
sagte er sehr wichtig und wedelte dabei mit seinem erhobenen Zeigefinger. Wir bedankten uns und verließen den Laden. Draußen setzten wir uns auf den Boden und sahen in die Tüte. Darin war eine Videokassette und irgendetwas, was in Weihnachtspapier gewickelt war. Es war Sommer.
»Schätze, dass auf diesem Video irgendwie eine Nachricht von den Dieben ist«, sagte ich.
»Möglich«, gab Dolly zurück und wickelte den eingepackten Gegenstand aus. Es war ein oranger Wecker mit gesprungenem Zifferblatt.
12:13 Uhr, murmelte Dolly.
Da es bereits nachmittags war, vermutete ich, dass sie die Zeit vom Wecker abgelesen hatte. Auf dem Video war eine Familie im Sommerurlaub zu sehen, Gran Canaria. Dahinter war eine Silberhochzeit, unter deren Gästen dieselbe Familie war. Danach konnte man einige Minuten lang sehen, wie Ehemänner aus derartigen Familien sich erotische Filme von ihren Ehefrauen vorstellen. Das Video lief über 2 Stunden und war sterbenslangweilig. Aber plötzlich ging mir ein Licht auf.
»Meine Güte, Dolly, wir hätten uns diesen ganzen Mist nicht ansehen müssen!«
Dolly gähnte und antwortete,
»Du hast manchmal atemberaubende Geistesblitze.«
»Ich meine, das Ganze ist eine verschlüsselte Nachricht. Wecker und Video. Was sagt dir das?«
Dolly überlegte.
»Dass diese Kassette so langweilig ist, dass man einschläft und einen Wecker braucht?«
Ich warf mit einer weichen Pampelmuse nach ihr. Dann endlich verstand sie, was ich gemeint hatte. Es wurde schon dunkel, als wir ankamen. Um unauffällig zu bleiben, hatten wir uns geschickt kostümiert. Ich trug meinen geblümten Morgenmantel und Gummistiefel und Dolly hatte ihr wallendes aschblondes Haar unter einer transparenten violetten Badekappe verborgen. Über ein paar aufgetürmte alte Ölfässer erklommen wir das Dach der Halle. Was wir gehofft hatten, bewahrheitete sich. Die Halle hatte Oberlichter. Eines davon war erleuchtet. Wir pirschten dorthin und beugten uns über das schmutzige, milchige Plexiglas. Allerdings konnten wir nichts sehen. Ich suchte in meinen Taschen, ob ich zufällig irgendwas dabei hätte, womit wir das Oberlicht öffnen könnten. Doch außer einem Stück Schnur, ein paar Glasmurmeln, einem toten Frosch und einem Kieselstein hatte ich nichts bei mir. Dolly fischte immerhin eine Nagelfeile aus der Tasche ihres blauen Overalls. Jedoch hatte sie nicht begriffen, was ich wollte und begann, ihre Fußnägel zu feilen. Ich drückte ihr etwas Matsch in die Nase und nahm die Feile. Sie war stabil genug, um das Plexiglas so weit aufzuhebeln, dass ich mit den Fingern darunter greifen konnte.
Was wir sahen, als wir etwas sahen, verschlug uns den Atem. In der Halle stand ein gutes Dutzend nackter Männer und Frauen mit Narrenkappen auf den Köpfen. Vor ihnen auf einer Werkbank stand eine merkwürdig gekleidete Person mit einer Ronald Reagan-Maske auf dem Kopf und tänzelte um eine Holzkiste herum. Dazu wurde irgendein alter deutscher Schlager gespielt. Es wirkte wie eine Art Gottesdienst. Nach einer Weile wurde die obskure Gesellschaft unruhig und Ronald Reagan zog eine Aktentasche hervor. Er machte ein Mordsgedöns um das Ding, bevor er es öffnete, und das tat, was ich hatte kommen sehen. Er zog meine Galerie heraus. Nacheinander alle 5 Antireflex-Bildhalter mit den mehrteiligen Passepartouts und meinen ausgeschnittenen Bildchen darin. Er hob sie hoch wie etwas wahnsinnig Heiliges und die Menge sah ihm gebannt zu. Als er die Galerie mit ausgestreckten Armen über sich hielt, rief er: »Die Bombardierung Moskaus beginnt in 5 Minuten!« Daraufhin brachen die nackten Verrückten in frenetischen Beifall aus und begannen Purzelbäume zu schlagen. Da wurde es mir zu bunt. Ich zischte zu Dolly: »Hast du sowas wie eine Waffe?« Dolly nickte kurz und reichte mir einen blauen Strohhalm und eine Tüte Sonnenblumenkerne. »Pass auf«, sagte ich zu ihr. »Ich gehe da jetzt runter. Du versuchst von außen reinzukommen.« Mit einer schwesterlichen Umarmung trennten wir uns. Mein Überraschungsangriff war effektvoll. Eine der durchgeknallten Sektentanten erlegte ich, indem ich auf sie fiel, einige andere, ein paar Männer und Frauen, konnte ich ins Jenseits befördern, indem ich wahllos mit meinen Sonnenblumenkernen um mich schoss. Doch als ich mich der Werkbank zuwandte, konnte ich gerade noch sehen, wie Ronald Reagan mit der Galerie im Dickicht der Maschinen verschwand. Glücklicherweise kam in dem Moment Dolly heran, die die restlichen Sektenmitglieder niederstreckte, indem sie sie mit dem Inhalt einiger Fanta-Büchsen bespritzte, die sie aus einem Automaten gefischt hatte. »Gute Dolly!« »Hier rein!« brüllte ich und schlug mich in eine schmale Lücke zwischen 2 Förderbändern. Doch es war vergebens. Der Guru kannte sich in der Halle besser aus als wir und war vermutlich schon lange entkommen, als sie die Suche aufgaben. Die nächsten Tage verliefen relativ ruhig. Dolly half mir, so oft sie sich von ihrem Sabber-Opa loseisen konnte, und schleppte kistenweise bedeutsames Zeug an. Alles mögliche Hinweise. Wenn ich nicht gerade selbst nach solchem Kram suchte, puzzelte ich zusammen, was sich in meiner Wohnung stapelte. Es wirkte zwar alles nicht schlecht, aber es gab nicht allzu viel Sinn. Bis schließlich das Telefon klingelte. Ich hörte es nur durch Zufall, als ich gerade die Mülltüten im Hof nach Gurkenresten durchsuchte. Nicht etwa, um sie zu essen, sondern weil sie mir in dem Moment wertvolle Verbindungsstücke in dem deduktiven Durcheinander von Hinweisstücken zu sein schienen. Am anderen Ende war eine Kinderstimme.
»Hey, Lady! Besser, du hältst deine Nase da raus! Ronnie ist stärker als du!«
Das war alles. Merkwürdig. Ich schrieb die Nachricht auf ein Stück Bananenschale und begab mich wieder zu meinem Puzzle. Was es bis jetzt mit den eingefügten Gurkenstücken und der Bananennachricht ergab, war zwar interessant, schien mir aber nicht viel zu bringen. Danach war die Galerie von einer arbeitslosen Countryband entwendet worden, die nur deshalb lautlos in meine Wohnung eindringen konnte, weil der dusselige Dämon vergessen hatte, das Fenster hinter sich zu schließen. Die Band aber hatte sonst nichts damit zu tun. Sie hatte den Auftrag per Anrufbeantworter bekommen. Von wem der Auftrag kam, wusste ich nicht. Es musste irgendwie mit der Sekte zusammenhängen. Woher die von meiner Galerie wusste und was sie damit wollte, konnte ich mir nicht zusammenreimen. Ein weiterer wichtiger Faktor schien Ronald Reagan zu sein. Offenbar war die Maske des komischen Gurus nicht zufällig gewählt. Ich beschloss, zur amerikanischen Botschaft zu fahren. Eine ältere Frau, die im Archiv der Botschaft arbeitete, konnte mit meiner Geschichte etwas anfangen. Sie hatte in Amerika von der Sekte gehört. Sie nannte sich »Free Children in Search for the Truth, Hoping to Find Answers in German Popular Culture of the Conservative 60s, the Great Coalition and the Social Liberal Era«. FCSTHFAGPCCSGCSLE und hatte einige tausend Mitglieder. Darunter waren auch hohe Tiere der Politik. Die Frau verriet mir, dass Ronald Reagan nur deshalb nicht mehr Präsident war, weil die Republikanische Partei spitz gekriegt hatte, dass auch er ein Free Child war. Ein Teil der Free Children befand sich zurzeit auf einem heiligen Raubzug und versuchte, Reliquien aus ihrem Interessengebiet zu beschaffen. Meine Galerie hat es ihnen offenbar besonders angetan. Nun wusste ich wenigstens, was dahinter steckte. Was ich nach wie vor nicht wusste, war, wie ich meine Galerie zurückbekommen sollte. Dolly half mir weiter.
Fahr nach Washington, sagte sie. Geh zu Reagan und fordere deine Galerie zurück.
Dieser Plan war so einfach wie genial. Wenn es stimmte, dass Reagan Sektenmitglied war, dann hatte der Guru in der Halle keine Maske getragen, sondern war niemand Geringeres als der Ex-Westernheld und Ex-Präsident der Vereinigten Staaten, Ronald Reagan. Sofort besorgte ich mir ein Flugticket und flog nach Washington. In Amerika gab ich mich als Nichte von Chris Roberts aus. Es war erstaunlich, wie viele Leute mich deshalb besonders zuvorkommend behandelten. Sollten sie etwa alle zu der Sekte gehören? Amerika ist schon ein wundersames Land. Ungefähr zur Kaffeezeit stand ich vor der Haustür der Familie Reagan. Ich hatte mir, um keinen Verdacht zu erregen, ein Kettenhemd, eine Angelhose und einen samtenen Gehrock aus dem Spätbarock angezogen und einen Motorradhelm aufgesetzt. Als Nancy Reagan mir die Tür öffnete, wirkte sie keineswegs erstaunt. Sie sah jünger aus als damals im Fernsehen. Die Ruhe als Pensionärin bekam ihr sichtlich. »Mrs. Reagan, I'm here to...« begann ich, doch sie unterbrach mich.
»Yes, I heard you were in trouble because of your pictures«, sagte sie.
Und ich begriff, dass sie im Bilde war und ich mir den Nichte von Chris Roberts Quatsch sparen konnte. So hatte die Geschichte also ein geradezu banales Ende. Am selben Morgen hatte Nancy in Ronalds Nachttisch meine Galerie gefunden. Sie konnte sich ihren Teil denken und stellte ihren Mann zur Rede. Er gestand alles unter Tränen.
»And so«,
schloss sie,
»I can hand you your gallery.«
Mit diesen Worten gab sie mir die Galerie, nach der ich so fieberhaft gesucht hatte. Ich war überglücklich und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Dann fiel mir Ronald Reagan ein.
»Nancy«, sagte ich, denn in Amerika nennt man sich sehr schnell beim Vornamen, »could I have a short talk with Ronnie?«
Sie gewährte mir die Bitte und zeigte mir Ronalds Zimmer. Ich betrat es leise und vor mir auf einem Sofa lag Ronald Reagan und döste. Die Strapazen des interkontinentalen Raubzugs hatten ihn sichtlich mitgenommen und er musste sich erholen. Er sah aus wie ein armes Würstchen. Verlegen steckte ich meine Hände in die Taschen und fand dort den Strohhalm und die Sonnenblumenkerne. Ich hatte sie vorsorglich eingesteckt, falls es hier in Amerika brenzlig werden würde. Amerika ist ein heißes Pflaster. Doch nun brauchte ich die Dinge nicht mehr.
Obwohl, dachte ich, und fühlte Rachegelüste in mir emporsteigen. Der alte Schurke sollte zahlen. Zahlen für das, was er mir angetan hatte. Und für das, was er mit seinem Land gemacht hatte. Aber wenn ich ehrlich bin, war das Letzte nur eine Rechtfertigung.
Ich führte den Strohhalm zum Mund, lud ihn mit Sonnenblumenkernen, zielte auf Ronalds Stirn und schoss. Immer wieder blies ich die Projektile auf den sich windenden alten Mann. Immer mehr von seinem Blut tränkte das Sofa. Und schließlich, als ich den ganzen Beutel leer geschossen hatte, rührte Reagan sich nicht mehr. Ich selbst entkam durch eine Terrassentür.
Das war Kunstraub-Thriller aus dem Jahr 1995. Zum Abschluss gibt es noch ein wenig Tracing My Steps von Tobias Weber, erschienen auf CC Mixter unter Creative Commons Lizenz.
Absolute beginners came to Georgetown. They were wearing Harris tweed and pork pie hats. They'd slit your throat and throw you in the gutter. But it's all you can expect from men like that. The bus is bound for Niles Bend and Harbor. The ladies wear perfume to scar your nose. And the only way to reach them is to scare them. But that you know little, I suppose. It's a magical and mystical performance as you perambulate right down the road with your pockets full of stardust and perfection and Jesus on your side and in your soul. She had rings on every finger